Das ist keine neue Folge von «Gesprächsstoff». Das ist die Live-Aufzeichnung vom «Bund im Gespräch» aus dem Bierhübeli in Bern. Anlässlich von der Fußball-EM, die diesen Sommer unter anderem in Bern stattfindet, haben die Stadtpräsidentin Marike Kreuth, die Museumsdirektorin Nina Zimmer und die Fußballtrainerin Nora Häuptle über Stereotypen in Politik, Kultur und Sport diskutiert. Moderiert ist der Abend worden von unseren beiden Redaktorinnen, der Miriam Contes und der Simon Clemens. Die nächste reguläre Folge vom Gesprächsstoff gibt es dann am Freitag wieder. Bis dann, tschüss zusammen.
Herzlich willkommen beim «Bund im Gespräch», beim ersten «Bund im Gespräch» von dem Jahr 2025. Mein Name ist Marcel Odermatt, bin Chefredakteur vom «Bund» und ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich heute hierher gekommen sind. Unser Thema ist «Frauen übernehmen Bern» und ja, ich weiss, das Erste, was passiert ist, es kommt ein Mann auf die Bühne. Es ist mir auch selber nie recht und ich bin auch intern ein bisschen angezündet worden wegen dem, dass ich jetzt die Einleitung noch machen kann. Ich hatte gleich das Gefühl, es hat so ein spannendes Podium und so spannende Leute. Ich erlaube mir jetzt gleich noch schnell die Einleitung zu machen. Und die Anekdote zeigt vielleicht ein bisschen auch, es ist manchmal ein heikles Thema. Man kann sich aufs Glatteis begeben. Es ist manchmal auch eine Gratwanderung und wir haben auch Kritik bekommen von der Leserschaft. Die haben gesagt, ist es jetzt nötig, das Geschlecht in den Vordergrund zu rücken? Es spielt doch keine Rolle, ob Frauen oder Männer diesen Job übernehmen. Die Hauptsache, sie machen den Job gut. Und wir finden das selbstverständlich auch. Gleichwohl denken wir, wie man vielleicht zu diesem Job kommt, ist auch heutzutage immer auch noch eine geschlechterspezifische Frage. Und wenn man bedenkt, dass heutzutage in der Aktualität der Welt wieder so, ja, wie soll man sagen, machohaftes Getue und männliche Machtallüren en vogue werden, schadet es nichts, wenn wir hier im Lokalen andere Perspektiven reinholen. Und diese Perspektiven sind heute ganz vielfältig. Sportlich, kulturell, politisch. Wir haben auf der einen Seite Nora Häuptle hier heute Abend. Sie ist Nationaltrainerin von Sambia, vorher von Ghana. Und man kennt sie vom Fernsehen als Moderatorin. Man kennt sie selbstverständlich als Spitzenfußballerin. Guten Abend. Sie hat gespielt, Nationalmannschaft, IB, FC Thun, wo sie auch gecoacht hat. Schön, sind Sie heute Abend hierher gekommen. Wir haben auf der anderen Seite Nina Zimmer. Nina Zimmer ist die Superdirektorin, wenn man so sagen will, vom Kunstplatz Bern. Sie ist die oberste Strategin vom Kunstmuseum Bern und vom Zentrum Paul Klee. Sie hat in verschiedenen Kunsthäusern in Deutschland, in der Schweiz gearbeitet und auch Lehraufträge an der University in Chicago. Und nicht zuletzt haben wir unsere Stadtpräsidentin hier, Marike Kreuth.
Hallo miteinander, grüß euch.
Es ist die erste Frau in diesem Amt in der Stadt Bern nach mehreren hundert Jahren, wo die Stadt Bern die Spitzenposition vergeben hat. Im letzten November in einer Kampfwahl hat sie den Amtsinhaber deutlich geschlagen. Sie war vorher Verkehrsdirektorin und langjährige SP-Parlamentarierin, Politikerin, Moderatorin. Vielen Dank, schön sind Sie heute Abend hierher gekommen. Und jetzt begrüße ich unsere Moderatorinnen, meine Kolleginnen Miriam Contes und Simon Clemens. Und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Vielen Dank.
Ja, sehr herzliches Willkommen auch von unserer Seite. Ich würde jetzt gerade als erstes starten in das Gespräch. Das Thema ist eigentlich zustande gekommen, weil dieses Jahr auch die EM, Fußball-EM der Frauen stattfindet. Frau Kreuth, Sie sind jetzt seit gut 2,5 Monaten im Amt als Stadtpräsidentin. Sind Sie schon an einem IB-Match gewesen bis jetzt?
Ja, ich war gerade letzten Samstag. Das hat IB Frauen gespielt. Bei wirklich wahnsinniger Beise. Aber sie haben wenigstens gewonnen gegen FCZ. Ich glaube, 3-1 gewesen. Und ich bin in der gleichen Woche bin ich auch noch bei den IB Mannen gewesen. Die haben zum Glück auch wieder mal gewonnen, 3-0. Gegen Lausanne. Also war eigentlich eine gute Woche für mich letzte Woche.
Sie sagen IB Frauen, IB Männer. Können Sie da etwas vergleichen? Also, wie war die Stimmung bei diesen Spielen?
Also ich, was mir auffällt, und ich glaube, das muss man schon auch noch mal sagen, ist, dass bei den Frauen natürlich viel weniger Publikum da ist. Es waren irgendwie 480, 500, die haben zugeschaut. Und sie müssen immer an der zugigen Seite sitzen vom Wankdorfstadion. Und eigentlich finde ich, das müsste man ändern.
Jetzt gleich noch die Frage. Als Stadtpräsidentin, einen ersten Applaus. Als Stadtpräsidentin muss man denn da eigentlich IB-Fan sein?
Ja, stellt euch vor, wenn ich im Wahlkampf gesagt habe, ich bin jetzt Fan vom FC Basel oder vom FC Thun, vielleicht wäre ich nicht gewählt worden. Nein, Spass beiseite natürlich nicht. Ja, man muss nicht IB-Fan sein, aber ich glaube, wenn man in Bern schon lange wohnt wie ich, dann ist man einfach IB-Fan.
Was ist das Ansteckende daran?
Ich glaube, oder, wenn man schaut am Fernsehen schaut, ja, das macht mir nicht so Spass. Aber einfach die Stimmung dort zu haben, einfach auch so miteinander fiebern, bei so, dem entgegenfiebern bei so einem Match, das ist einfach gewaltig. Und auch der Austausch, den man hat, dass man, also ich gehe manchmal schon mit dem Patenkind oder so, es macht einfach Freude, einfach gemeinsam an so ein Sportevent zu gehen. Und ich habe wirklich mega Freude, dass auch eben die IB-Frauen wirklich gut spielen. Sie glaube auf Platz 4 im Moment.
Wir haben es angesprochen, dass ja findet die Fußball-EM der Frauen statt. Schon in den letzten Jahren kann man sagen, es immer mehr Mädchen gegeben, die angefangen haben mit Fußball zu spielen. Man hofft ja jetzt auch, dass die EM vielleicht noch mal ein bisschen einen Boom auslöst im Fußball. Wäre denn da Bern überhaupt parat? Also es hat ja gar keinen Platz, oder? Also.
Ja, also wir müssen dort noch zünftig unsere Hausaufgaben machen. Wir sind dran, wir haben jetzt gerade eine Rasenstrategie auch verabschiedet. Oh, also ich muss dir schon sagen, oh, das ist natürlich nicht nur für Frauen, das ist auch für Männer. He? Also wir schauen natürlich für beide. Und ja, wir müssen mehr wirklich quasi Rasenfläche haben. Wir müssen natürlich auch mehr Garderobe haben. Da sind wir dran, da haben wir auch Druck vom Parlament, aber auch der Gemeinderat selber will das wirklich vorantreiben. Und dann gibt es auch den IB-Campus Rörswil natürlich auch noch. Und das spielt nachher, das ist eben auch nicht nur für IB, sondern das spielt nachher auch wieder Flächen bei uns in der Stadt frei, die wir nachher nutzen können. Aber ja, wir müssen weiter dranbleiben. Also wir sind noch lange nicht am Ziel.
Also kann man sagen, die Rasenstrategie, die hat kein Geschlecht. Also da wird auch mit Frauen geschaut.
Nein, wir machen wirklich Rasensportfelder für alle.
Okay. Frau Häuptli, Sie sind ja daheim quasi im Fußball, leider ja nicht da an dieser EM. Ist das richtig? Sie sind am Afrika-Cup mit Ihrem Team Sambia.
Ja, das ist korrekt. Ich bin lieber auf dem Rasen als Strategie dafür zu entwerfen. Aber wir haben uns mit Sambia für den Afrika-Cup qualifiziert. Das ist eigentlich wie das Pendant zu der EM hier. Und darum bin ich so ein bisschen mit einem gebrochenen Herzen. Ich freue mich natürlich unglaublich auf das Turnier. Andererseits ist die EM halt, ja, ich habe schon als Kind shootet, bei der Nazi gewesen, habe ich 2019 fünf Jahre trainiert. Wir haben dort auch mal ein Heim-EM schon gemacht in der Schweiz, 2018. Das war so ein der Vorläufer gewesen. Da haben wir immer das Gefühl gehabt, wir haben nicht Kapazität für ein grosses Turnier. Aber dass das jetzt stattfindet, ist für mich natürlich ja, unglaublich. Nicht dort sein, ein bisschen schwierig, aber vielleicht besser. Einfach nicht halb-halb, sondern wenn, dann lieber ganz weg als halb dabei.
Gleich, auch wenn Sie nicht da sind, haben Sie sich Gedanken gemacht zu dieser EM? Haben Sie Hoffnung oder glauben Sie, dass die noch mal etwas auslösen kann, was den Fußball der Frauen anbelangt?
Ja, sicherlich habe ich das Gefühl, dass es so punkto Visibilität, aber auch viel Dialoge anstoßen, wie wir jetzt hier zusammenkommen. Grundsätzlich gesehen, ich bin halt schon lange dabei, eben schon seit 40 Jahren als kleines Mädchen und sehe halt, wie der Wachstum auch ein bisschen über einen grösseren Horizont. Ich glaube, man muss einfach auch immer das ein bisschen organisch wachsen lassen und nicht erwarten, dass jetzt ein Event alles ändert. Oder? Aber ich glaube sicherlich, dass es Anschub wird geben. Ja.
Also wenn man von Gleichstellung redet im Fußball, ich frage mich, wenn man das überhaupt, also Männer gewalttätige Fans, horrende Gagen. Also wenn man das überhaupt, dass Frauen auch dort hinkommen, wo die Männer sind?
Also ich persönlich, ja, ich spüre es auch nicht gern, wenn sie da schlägeln und wir müssen das Sicherheitsdispositiv schicken. Grundsätzlich glaube ich schon, dass viel im Frauenfußball noch ein bisschen wertebehafteter einfach auftreten wird. Also ich merke es auch bei meiner Mannschaft, ist es sehr wichtig, immer Werte zu kreieren und die auch auf dem Platz zu leben, weil ich irgendwo überzeugt bin, dass Fußball gehört irgendwie dem Volk und das muss ich können identifizieren mit dem Geschehen oder mit Akteuren auf dem Platz. Und es ist halt einfach einfacher, wenn man sieht, dass die leidensbereit sind, vielleicht eben auch nicht mit Salär bestückt sind, wo einfach ja, eine der Welt sind. Von dem her ist mir das persönlich sympathischer, aber es braucht natürlich auch die ganz geschäftliche Seite vom Herrenfußball, wo auch mehr langsam im Frauenfußball kommt. Ja.
Wo sehen Sie es aktuell? Also was sind so die Hürden, die vielleicht noch sind, damit sich der Fußball der Frauen wirklich entwickeln kann?
Ja, mehr Rasenplätze im Bern. Nein, es gibt verschiedenste strukturelle Herausforderungen. Ich glaube, jetzt sind über 40'000 Frauen in der Schweiz im Jutten. Das hat infrastrukturelle natürlich Challenges, wo man muss ein bisschen prospektiv lösen. Ich glaube aber auch, dass einfach die Synergien zwischen den Herren- und Frauenclubs sehr wertvoll sind. Dass eine Nachwuchsabteilung, jetzt wie hier in Bern, IB und von den Herren und Frauen zusammengeführt wird, Synergien, auch Staff-Mitglieder auf beiden Seiten arbeiten und einfach Ressourcen so optimiert werden. Es ist der Markt de facto einfach nicht gleich gross wie bei den Herren, vor allem in der Schweiz jetzt auch. Häufig wird das Geld über Fernsehgelder eingespült. Das ist bei uns, ich glaube, mit dem SRF haben wir ein staatliches Fernsehen quasi und das bezahlte Fernsehen ist in der Schweiz kommt langsam und die anderen Länder wie England werden halt über das bezahlte Fernsehen noch Millionen generiert und dann gibt es auch bei den Frauen dann jetzt langsam wirklich einen Markt dafür, oder? Aber das muss man auch quasi ja, so richtig einordnen. Grundsätzlich sind wir eine Ausbildungsliga bei den Herren und bei den Frauen in der Schweiz.
Aber es ist gleich krass, oder? Wenn wir jetzt schon von Geld reden, also 4 Millionen hat der Bund eigentlich sprechen für die EM. Bei den Männern sind es damals 80 Millionen gewesen. Also wie erklären Sie sich die Zahlen?
Ich bin froh, bin ich nicht Politikerin, sondern ich glaube, da kann meine Kollegin das wahrscheinlich besser aufschlüsseln. Ich weiss nicht, ob da auch Sicherheitskosten oder wie auch immer. Aber wissen die das?
Ja, ich glaube, es ist halt schon so, auch im Sponsoring, oder, sind natürlich die Männer weit voraus, oder? Also mit vielen guten männlichen Spielen kann man wahnsinnig viel Geld verdienen. Obwohl die Frauen sehr gut spielen, ist das halt noch lange nicht so weit. Aber ich habe jetzt sogar bei Euro, haben wir jetzt sogar bei Frauen Euro, die jetzt kommt, in gut 100 Tagen, haben wir auch diskutiert, wo machen wir den Fanmarsch durch, oder? Und ich habe gesagt, also, da müssen wir das muss etwas hergeben. Also da machen wir nicht irgendeinen kleinen Fanmarsch. Also, weil bei den Männern macht man immer eine grosse Geschichte. Oder? Und da muss man schon noch etwas mehr dafür kämpfen.
Und hat man da jetzt ein anderes Sicherheitsdispositiv für Frauen oder wie bei den Männern?
Ja, also sicher auch dort ist das Dispositiv hoch, weil man ja auch erwartet, dass sehr viele kommen. Also ich hoffe, dass ganz, ganz viele kommen. Und ja, und das ist natürlich, Sicherheit geht immer vor, oder? Also auch dort werden wir sicher sehr gut müssen schauen. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, in Zahlen, was der Unterschied ist.
Mhm. Frau Zimmer, Sie sind ja in einer anderen Welt, daheim, die Kunstwelt. Interessieren Sie sich überhaupt für Fußball? Jetzt müssen Sie fast ja sagen.
Ich kann berichten, dass ich mit 6 Jahren bei mir im Dorf in Oberbayern zum Fußballverein gegangen bin und mitspielen wollte. Und sie haben mich heimgeschickt. Nein. Das war nur für Jungs. Und nachher haben sie aber die Tochter vom Zahnarzt aufgenommen im Dorf. Da war ich sauer. Da war ich echt sauer.
So Katalysatoren eben wie die EM, die fehlen in der Kunstwelt. Also, es gibt selten so grosse Events, wo man kann hoffen oder sagen, die bringen vielleicht nochmal Schwung in die Sache. Wie kommt man dort vorwärts? Eben Sachen Gleichstellung, was braucht es da?
Also ich würde sagen, wir haben schon Sachen, die Schwung ins Dach bringen. Alle zwei Jahre gibt es eine Venedig-Biennale, da hat die Schweiz ein Pavillon, da fiebern wir immer darauf hin, wer macht den Schweizer Pavillon. Und da hat man auch tolle Frauen gesehen in den letzten Jahren. Dann gibt es die Documenta, das sind die generell viele, viele Plattformen, die auch international sind, wo wir immer schauen, wo ist die Schweizer Beteiligung.
Und wie sehen Sie das? Eben, man hat irgendwie das Gefühl, Frauen fördern in der Kunstwelt, also lange das, um dann einfach ein bisschen mehr Frauen zeigen im Museum?
Also, es ist nicht so einfach, denn wir arbeiten ja mit Sammlungen, historischen Sammlungen. Und man kann nicht einfach auf den Knopf drücken und hat auf einmal die Hälfte Künstlerinnen aus dem Spätmittelalter. Da gab es gar nicht die Möglichkeiten und gar nicht die Wege hinein in die Berufe. Wir haben deswegen sehr wenig Frauen in den frühen Jahrhunderten und da gibt es einzelne sagenhafte Ausnahmen, die es geschafft haben, manchmal als Töchter von einem Werkstattinhaber, die geerbt haben, die dann auch schon einen eigenen Namen hatten. Also es gab immer wieder Frauen, die auch sichtbar geworden sind, aber dass wir gleiche Ausbildungschancen haben, das ist noch nicht mal gut 100 Jahre her. Es gab die Akademien in Paris, da durften Frauen schlicht sich nicht anmelden. Und dann hat es alternative Akademien gegeben. Eine ganz berühmte Akademie de la Chaumière hat Martha Städtler, die Bernerin, gegründet. Die musste wahrscheinlich eh so ein bisschen aus Bern entfernt werden, weil sie mit ihrer Partnerin zusammenlebte in Paris und hat dann diese tolle Kunstakademie gegründet. Und das ist der Anlaufpunkt gewesen für ganz viele Schweizer, die nach Paris kamen. Alberto Giacometti ist da eingestiegen, Merit Oppenheim ist da eingestiegen. Also es gibt dann doch immer wieder Netzwerke, die sich dann gegenseitig stärken. Und heute haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangslage.
Reden wir noch ein bisschen über den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich habe hier ein Beispiel, das man gerade einblendet, die Löhne im Fußball. Wenn man schaut, Nazi-Captain Lia Velti bei den Frauen hat nach eigenen Angaben einen knappen KV-Lohn im Monat. Das sind etwa 5'000 Franken. Also ich muss sagen, es sind alles natürlich Schätzungen, man weiß es nicht ganz genau. Wenn man schaut, der Nazi-Captain Granit Xhaka bei den Männern hat 2023 etwa 500'000 Franken verdient im Monat. Also 100 Mal mehr. Frau Häuptle, was sagen Sie dazu, wenn Sie so Zahlen sehen?
Jetzt muss ich noch mal rechnen. Doch. Ja, ich glaube, es ist eine Schätzung, würde ich jetzt mal so sagen.
Also Sie haben als Profifußballerin wahrscheinlich nicht so viel verdient, nehme ich jetzt mal an.
Ja. Nein, also ich muss sagen, ich rede lieber von mir. Ich kann nicht über den Lia ihre Portemonnaie reden. Es ist ein bisschen nicht ganz zutreffend, wahrscheinlich schätze. Aber ich habe vor, Jesus, wann war das? Etwa knapp 20 Jahre schon her in Holland schulte das Profi für Twente Enschede. Und ich habe, ja, dann ist das wirklich, hat man ein paar hunderttausend Franken verdient, irgendwie noch Punkteprämie drüber und in der Nazi noch, das Geld ist, glaube ich, trotzdem vor 20 Jahren 100 Franken am Tag gewesen, wo man bekommen hat. Das ist dann viel beim Jassen wieder raus oder irgendwo. Und dann, ja, bin ich immer froh gewesen, ja, studiert nebendran, für mich war es immer eine Chance gewesen, halt auch etwas anderes zu machen. Ich finde es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man neben der, man hat ja meistens ein, zwei Training am Tag und viel Kapazität. Also mir hat das Studium sicher im Kopf gut getan. Ich habe heute auch noch viele Freunde aus dieser Zeit. Also ich bin eigentlich dankbar, habe ich gar nicht in diesen Summen mich bewegt, sondern immer eigentlich geschaut, dass ich nebenan einen Job hatte und Studium. Die Eltern haben immer gesagt, ich muss das Studium noch fertig machen. Ich könnte schon shooten, aber...
Aber wenn Sie so Zahlen sehen, dann denken Sie, da stimmt etwas nicht? Oder sagen Sie, das ist einfach die Realität?
Grundsätzlich ist es für mich schon auch einfach eine Marktwirtschaft, wo der Markt auch die Löhne bestimmt. In England sind die Fernsehgelder in den letzten Jahren
wirklich wahnsinnig rasant gestiegen. Also die Lia wird einiges mehr da verdienen noch mit der Prämie, als das jetzt hier ausgerufen ist. Und am Ende ist einfach auch, man kann ja nicht Löhne zahlen, wenn der Markt nicht mehr generiert. Also finde ich das eigentlich korrekt, ja. Und man muss einfach schauen, dass man halt die Liga gut vermarktet. Dort drüber fließt am Ende das Geld. Und einfach jetzt, ja, die Frage ist immer, dann müssen wir es ja subventionieren. Das machen die Herren teilweise auch. Also jetzt die Investorengruppen in England, wo zum Beispiel Arsenal oder Man City, die tun auch sehr viel prospektiv in die Frauen investieren, weil es einfach ein Markt ist, der sehr schnell wächst. Und das finde ich auch so, Anschubhilfe zu geben, zu regeln, finde ich okay. Aber am Ende einen bestimmten Markt zu lassen. Ja.
Hat es denn bei Ihnen in der Karriere so einen Moment gegeben, wo Sie gemerkt haben, okay, ich werde offensichtlich anders behandelt, weil ich eine Frau bin?
Jetzt, wo ich noch geshootet habe selber?
Ja, genau.
Ich habe mir, glaube ich, gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich weiß, ich würde vielleicht gerne etwas anderes geben, aber ich habe einfach aus Leidenschaft und ich habe einfach gerne geshootet. Ich habe mich gar nicht so gefragt, was ich jetzt nicht habe. Oder einfach ja, versucht für mich irgendwie eine Balance zu finden, eine Karriere zu haben, neben dem Studium zu beenden. Ich glaube, ich bin einfach nicht so vom Naturell, dass ich immer vergleiche oder neidisch bin. Oder so. Ich mag eigentlich auch alles gönnen und einfach geschaut, dass ich irgendwie dieser Leidenschaft nachgehen kann. Aber von meinem Elternhaus sicher auch immer die Werte mitbekommen, hey, schau, dass du eine gute Ausbildung abschließt, dass auch nachher einfach nach der Karriere alle Optionen oder Opportunitäten offen hast.
Und wie erleben Sie es jetzt in Sambia? Also jetzt ganz allgemein Geschlechterunterschied, nicht nur auf den Lohn bezogen. Sind die dort grösser, kleiner, anders?
Ja, lohnmässig ist auch, dass die Liga bei den Frauen eigentlich, eben sie haben viele so Häuser, wo sie nachher gehostet werden, also wo sie nachher wohnen können. Und Essen bekommen, das ist schon ein hohes Gut in Sambia. Ein Durchschnittslohn ist vielleicht $300 über die Gesamtbevölkerung, klar, in Lusaka höher, aber im Monat. Und dann ist einfach das Essen bekommen und die Opportunität können spielen, ist schon sehr lässig für sie. Klar, bei den Herren ist auch mehr Geld drin. Grundsätzlich ist dann immer halt für sie der Anreiz, ins Ausland zu gehen. Da kann man sehr schnell eben mal ein paar, sagen Sie, in der ersten Station 2000 Franken generieren und damit tun sie natürlich dann auch häufig wieder 30, 40 Familienmitglieder subventionieren. Oder? Also ist der Anreiz, halt einen monetären Weg zu folgen, schon dringlicher. Das verstehen wir Schweizer halt manchmal nicht, weil klar ist für uns auch Geld ein wichtiger, aber es ist eigentlich häufig nicht unser erstes Entscheidungskriterium. Und in Sambia schon, wenn du jetzt sind viel nach China gegangen zum Beispiel, weil dort momentan der Markt im Frauenfußball sehr, sehr viel hergibt. Und dann sind das einfach andere primäre Entscheidungskriterien. Und das versteht man glaube ich, auch, wenn man länger dort Zeit verbringt.
Also China ist quasi attraktiver als zum Beispiel die USA für Frauenfußball?
Ja, also jetzt in meiner Mannschaft habe ich zwei Top-10-Spielerinnen von der Welt, mit der Barbara Banda, Rachel Kundananchi, das sind Superstar, die verdienen Millionen mittlerweile, haben die höchsten Ablösesummen gesprengt, also das nimmt momentan schon rasant zu, die Transfersummen und natürlich damit auch die Löhne. Nachher hat es aber, das sind natürlich jetzt so die Top-5-Spielerinnen, da hat es so ein bisschen Mittelschicht im Team, wo ja, mehr eben China attraktiv ist, dann teilweise kommt es auch noch auf die Visa drauf an. Die Türkei oder die nordischen Länder sind ein bisschen offener als der Schengen-Raum. Das sind halt alles noch so ein bisschen einschränkende Kriterien. Und die Jungen sind wirklich daheim bis etwa 20. Ja.
Genau, und es ist ja offenbar so, dass in Sambia vor allem das Frauenteam die Bevölkerung stolz macht. Ich nehme an, das liegt daran, weil sie einfach viel erfolgreicher sind.
Ja, definitiv. Also die Herren haben mal den Afrika-Cup gewonnen, 2012, aber die Frauen sind jetzt eigentlich zuerst an der WM, Olympia, zweimal jetzt gewesen. Und darum sind sie so everybody's darling, eben, sie sind so von Zero to Hero, oder? Eben auch die Spielerinnen, Barbara und Rachel, sind so ganz bodenständige, urlustige, lässige Frauen, die jetzt einfach ja, durch die Decke gegangen sind, aber sie sind noch einfach ganz normal bleiben. Und ich glaube, das ist das, was in der Bevölkerung schon eben jetzt kommen wir wieder auf die Identifikation zurück, oder? Dass sie einfach das Gefühl haben, das sind noch solche von uns, oder? Und darum haben wir jetzt, wo wir Olympia-Quali, da haben wir 30'000 Zuschauer und haben das Gefühl, im Oktober
haben wir wieder eine Quali-Runde daheim, dass wir das Nationalstadion mit 60'000 ausverkaufen können.
Ja. Sehr gut. Jetzt schauen wir noch ein bisschen Geschlechterverhältnisse in der Kultur an. Da gibt es eine Studie von der Uni Basel aus dem Jahr 2021. Und da heisst es, dass 35% der Schweizer Kulturhäuser von Frauen geleitet werden. Also das ist ein bisschen mehr als ein Drittel. Und es gilt auch, je grösser der Kulturbetrieb, desto seltener ist eine Frau an der Spitze.
Frau Zimmer. Wann ist die Studie?
2021.
Okay, weil gerade im letzten Jahr sind sowohl in Zürich wie in Basel Frauen gewählt worden an die Spitze. Ich glaube, jetzt haben wir die Statistik ein bisschen verändern können.
Gut, aber bei 50% ist es wahrscheinlich noch nicht.
Ich würde sagen, ja.
Ehrlich? Okay, ja. Gut. Okay. Dann sind Sie zufrieden damit, wie es jetzt im Moment aussieht?
Ich bin so richtig zufrieden.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Dann muss man nichts mehr machen. Dann kann man es einfach so weitermachen.
Weitermachen. Das heißt, weitermachen heißt nicht sich ausruhen. Aber man kann schon sagen, da haben wir schon auch wirklich was erreicht.
Okay, gut. Wir geben Ihnen ja gerne, wenn Sie vorher schon gehört, den Titel Superdirektorin. Haben Sie denn das Gefühl, in bestimmten Momenten, dass Sie anders leiten, eben Zentrum Paul Klee oder Kunstmuseum Bern, als das ein Mann würde machen?
Also den Begriff habe ich natürlich immer nicht so gern, auch wenn er erstmal cool klingt. Aber wenn die Superdirektorin was falsch macht, macht halt gerade die Superdirektorin was falsch. Das ist jetzt auch schon lang her. Also ich würde sagen, am Ende gibt es nicht eine weibliche Art, eine Kulturinstitution zu leiten oder eine männliche Art. Es geht darum, die mit den Teams zusammen für unsere jetzige Zeit das Beste zu machen. Und das braucht den ganzen Menschen, egal was für Chromosome da drin stecken.
Sehr gut. Sie haben eben aber gesagt, muss man noch betonen, im Interview mit der Annabelle haben Sie gesagt, für Sie erscheine es so, dass in der Schweiz schwieriger sei, als Frau sich für eine berufliche Karriere zu entscheiden, wenn man Familie hat, als in anderen Ländern. Also mit schwierigeren Voraussetzungen. An was machen Sie das fest? Wo sehen Sie das?
Also ich sehe die jungen Frauen mit Kindern, die sehr fest sich überlegen müssen, gehen sie in eine Führungsposition und wie organisieren sie sich und das, wenn ich es vergleiche mit Frankreich zum Beispiel, da denkt man ein bisschen anders. Das steht nicht so im Vordergrund, einfach weil die Kinderbetreuung von der Gesellschaft etwas anders organisiert ist. Gibt es überall Gründe zu und Geschichte dazu, aber die Karrieren verlaufen tatsächlich anders, wenn ich jetzt so nur mit den Kollegen und den Häusern in meinem Feld vergleiche.
Das heißt, müsst quasi gratis Kitas für alle zur Verfügung stellen. Wäre das die Lösung?
Ich mache daraus keine politische Forderung. Das wird an einer anderen Stelle als im Kunstmuseum Bern im Zentrum Paul Klee verhandelt. Aber ich sehe die Situation, in der Frauen sind und wie viele Überlegungen nötig sind, um zu sagen, ja, ich gehe auch in eine Führungsposition. Nicht, ich gehe in den Beruf, sondern ich gehe in die Verantwortung und ich gehe in eine leitende Verantwortung. Das sind nochmal andere Fragen, die sich dann stellen.
Okay, aber sind Sie gefühlt das Problem, dass Frauen weniger wollen, eine leitende Funktion übernehmen, liegt an der Kinderbetreuung? Oder, das heisst ja dann oft auch, Frauen wollen halt nicht?
Es ist ein ganz komplexes Wechselverhältnis. Ich glaube, man kann es... Es hat auch oft kulturelle Gründe dazu, sozioökonomische Gründe, wie ist das Backup durch Familien, wie sind die Biografien. Es ist nicht mit einer einzigen Maßnahme zu lösen, Aber das, was wir als Gesellschaft machen können, an der Schraube können wir besser drehen, dass wir sagen, wir setzen uns ein für bessere Kinderbetreuung. Und das würde ich sehr unterstützen, dass wir uns da bemühen, das, wo wir einen Konsens herkriegen, dafür uns einzusetzen.
Frau Kreuter, sind Sie gefragt, müssen wir in der Stadt Bern vor allem Gratis-Kitas für alle machen?
Also ich glaube, es ist schon so, oder? Man muss Kinderbetreuung, man muss eine gute, qualitativ gute Kinderbetreuung haben. Das haben wir auch in der Stadt Bern. Und ja, wir tun sie ja zum Teil auch subventionieren, je nach Einkommen. He? Genau. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, dass sich auch Firmen, natürlich grössere Firmen, auch überlegen. Das weiss ich auch aus anderen Ländern, oder, wo grosse Firmen halt auch eigene Kitas haben. Also ich glaube, auch die Wirtschaft ist dort gefragt. Aber es geht auch darum, kann ich Teilzeit arbeiten oder nicht? Oder wir haben das jetzt gerade, als ich noch Tiefbaudirektorin war. Wir haben viel zu wenig Fachkräfte, vor allem auch bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren. Und wenn man natürlich sagt, okay, du kannst schon kommen als Projektleiterin, aber du musst 80% kommen. Und wenn eine Frau eben auch noch Kinder hat, ist das vielleicht zu viel, weil ich verstehe auch, dass sie auch noch Zeit mit der Familie verbringen will. Und jetzt haben wir angefangen bei der Stadt zu sagen, nein, es geht auch mit einem 60%-Pensum. Also man muss eben wirklich auch die Möglichkeiten schaffen, dass man eben Familie und Beruf auch miteinander vereinbaren kann, auch in einer Leitungsposition. Und ich glaube, dort das haben wir in der Stadt sehr gut begriffen. Genau.
Sehr gut. Wir schauen gerade noch ein bisschen weiter, wie das aussieht mit Frauengleichstellung in der Politik. Und wir sehen hier, Frau Kreut ist in bester Gesellschaft. Wenn man die 10 grössten Schweizer Städte anschaut, dann sieht man, dass 5 von denen von Frauen regiert werden. Also es sind eben offensichtlich Bern, Biel, Zürich, aktuell mit Corinne Mauch, Genf, St. Gallen. Genau. Und wenn man den Berner Stadtrat anschaut, sieht man dort auch 50% Frauenanteil. Aber, jetzt kommt es, Sie ahnen schon, 2020 waren es nur 70% Frauenanteil gewesen. Und zwar sind 25 Frauen haben aufgehört. Wie Sie gesagt haben, das Mandat lässt sich nicht gut vereinbaren mit Beruf und Familie. Was läuft da schief?
Ja, das ist leider so, dass viele Frauen nachher irgendwann so nach 2 Jahren schon wieder haben aufgehört, oder? Es hat Wechsel gegeben. Ich glaube, auch ein Punkt ist, und den haben wir jetzt eben schon verbessert, also der Stadtrat hat das gemacht, oder? Dass wir eine Stellvertretungsregelung haben. Das hat man vorher nicht gehabt. Also das ist, wenn eine Frau zum Beispiel schwanger wurde und nachher halt nicht mehr hat können in den Stadtrat kommen, oder auch wenn sie das Kind geboren hat, und natürlich nachher ist daheim gewesen für eine Zeit, hat es wie keine Stellvertretung gegeben. Und dann haben natürlich viele Frauen sich überlegt, ja, ich kann ja nicht über Monate irgendwie die Stimme, also quasi, also da muss jemand gehen, also muss jemand abstimmen und Politik machen. Und das kann man auch nicht so lange verwaist lassen. Und das gibt es jetzt, eine Stellvertretungsregelung im Stadtrat, dass eben, wenn man länger ausfällt, dass dann nachher die auf der Liste sind, für nachher zurück, nachher für die Zeit nachher in den Stadtrat kommen. Oder es gibt es jetzt auch bei den Kommissionen, das hat es lange auch nicht gegeben. Kommissionen sind ja sehr wichtig, das sind die vorberatenden Kommissionen, die Geschäfte vorbereiten. Und auch dort hat man sehr lange keine Stellvertretungsregelung gehabt. Und dann fällt man einfach so aus. Und das will man natürlich nicht als Politikerin länger. Und das hat man jetzt wirklich gut können regeln. Und wir hoffen jetzt, dass es auch ein bisschen besser wird. Aber es ist halt schon so, oder? Man fragt sich schon nachher, also eben, wir haben jetzt in meiner Fraktion, in der SP-Fraktion, 2 junge Frauen gehabt, die sich natürlich nachher schon auch das Leben halt anders eingerichtet haben und nachher leider halt auch nicht mehr zurückgekommen, weil es ist nach wie vor schwierig, Beruf, Familie und nachher so ein politisches Mandat, das ja im Milizsystem ist, also man verdient ganz, ganz wenig als Stadträtin oder Stadtrat, also im Parlament. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist eine schwierige Geschichte. Ja.
Jetzt, Sie sind ja die erste Stadtpräsidentin überhaupt, die Bern hat. Jetzt, Sie haben manchmal gesagt, wenn man Sie gefragt hat, was Sie von Ihrem Konkurrenten eigentlich unterscheiden, vom Herrn Alec von Graferiet, dann haben Sie gesagt, ich bin eine Frau.
Ja, das ist offensichtlich, ja.
Ja. Was heisst denn das? Wie politisieren Sie als Frau den anderen?
Ja, er hat schon immer gesagt, oder, ich denke, oder er redet nicht gerne so über Stereotypen. Du hast es ja eigentlich auch, Nina, auch schon angesprochen. Oder, ich glaube, es gibt heute nicht den männlichen Politiker oder den männlichen Chef oder die Chefin und die weibliche Politikerin. Ich glaube, jetzt auch im Führungsverhalten, oder, es hat sich sehr verändert. Ich glaube, so die Zeiten, wo einfach jemand hat gesagt, wie es läuft und wie es geht, das ist schon länger vorbei, das ist ziemlich veraltet. Und ich glaube, sowohl Männer wie Frauen haben heute einen ganz anderen Führungsstil, sicher eher einen partizipativen, teamorientierten Führungsstil. Ich glaube, das ist auch der moderne Führungsstil, aber das ist nicht nur typisch weiblich. Es ist vielleicht schon so, durch die Diversität, die es gegeben hat, auch in den Führungspositionen, hat sich vielleicht das auch, eben, ist das mit ein Faktor gewesen, dass es sich verändert hat. Aber ich glaube jetzt nicht, also wenn ich jetzt auch meine männlichen Kollegen anschaue, zum Beispiel Stadtpräsident von Burgdorf oder so, ich habe nicht das Gefühl, dass der anders politisiert als ich grundsätzlich oder ein anderer Chef ist. Ich glaube, da hat sich ganz viel verändert, bei der Frau, aber auch bei dem Mann. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir eben halt jetzt als Frauen auch Vorbilder sind, oder auch für die jüngeren Generationen, dass man wirklich kann sagen kann, hey, ja, ich kann eben Superdirektorin werden, ich kann im Fußball ein Team trainieren, aber ich kann auch irgendwie Filialleiterin werden von der Migros oder so. Oder das ist doch wichtig, dass man weiss, hey, mir steht eigentlich die Welt offen und ich kann mein Potenzial ausschöpfen. Und ich glaube, auf das ist es schon gut, eben, dass wir auch Frauen haben in Führungspositionen, die halt auch Vorbilder sein können.
Genau.
Das wäre meine nächste Frage. Junge Frauen, wie müssen sie etwas erreichen in ihrem Beruf? Was raten Sie denen? Also die Frage geht an alle. Was sagen Sie? Was braucht es, dass man Fürsche kommt?
Mal die Frage
rüber. Wir schauen alle dich an.
Ja, ich bin auch noch jung, so von dem her, mit meinen 41 Jahren. Ich kann vielleicht mehr auch von mir oder meinem Weg reden. Im Fußball ist sicher jetzt als Trainerin. Lange habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Oder? Aber ich habe einen Job pro Lizenz. Eine von den ersten Frauen gemacht und bin nur mit Männern natürlich auch in der Ausbildung gewesen. Ich glaube, ich habe einfach nicht so viel studiert. Es klingt jetzt ein bisschen simpel, aber ich habe einfach versucht, bei mir zu bleiben, meinen Weg zu gehen. Ich habe immer ein Umfeld gehabt, das mich positiv unterstützt hat, meine Familie, meine Freunde, wo mir vielleicht auch das Selbstvertrauen gegeben haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich mit guten Menschen umgibt. Ich war jetzt auch nie jemand, der jetzt so gesagt hat, ich wollte jetzt genau dorthin. Also man hat schon einmal in diesen Trainerkursen, Marklinge, jetzt haben wir gesagt, jetzt musst du so, wo bist du in 5 Jahren? Das ist so eine klassische, oder so. Und dass ich jetzt, also dass dort Ghana oder Sambia Nationaltrainerin wegstanden, ist ja also, offensichtlich, habe ich das nicht so skizziert. Und heute glaube ich einfach, man muss sehr fest im Hier und Jetzt sein, präsent sein, in dieser Rolle, die man hat, man muss sie mit Leidenschaft ausführen. Ich glaube, bei allen Aufgaben, sei es jetzt Stadtpräsidentin, Kuratorin, wie auch immer, Nationaltrainerin, du arbeitest mit Menschen. Und da ist es egal, ob mit Männern oder Frauen oder ob jetzt du eine Frau, sondern Menschen brauchen Empathie, sie wollen wertgeschätzt werden, sie wollen gesehen werden, sie wollen wachsen neben dir, dass man ein Umfeld kreiert, wo Menschen neben einem können wachsen können. Ich glaube, solche Sachen, sich bewusst zu werden, auch, wo bin ich denn stark? Weil jeder Mensch, glaube ich, hat Stärken und die sind sehr vielfältiger Art. Und das ist auch gut so. Und dann muss ich wissen, was kann ich gut und das natürlich auch ausleben. Und für alles, wo ich nicht gut bin, ich als Fußballer habe natürlich darum ein Team um mich herum. Ich liebe ein Team zu haben, mit Leuten um mich herum, denen ich vertraue und die einfach Sachen besser können auch als ich. Also, ich glaube, sich sehr bewusst sein, was kann man gut und ein Team zu kreieren, ich glaube, das sind so Sachen, wo man gut beraten ist, nachher, wenn man will, führen will. Ja.
Sie sind einverstanden?
Ich glaube, das kann man eins zu eins nehmen fürs Museum, was du sagst. Also, es geht ums Team, es geht um Talente fördern, Chancen geben. Ne? Und ich bin sehr dankbar für die Chancen, die ich bekommen habe. Sind Geschenke gewesen oft, die, wo Türen aufgegangen sind. Und jetzt, wo wir Rollen haben, wo wir an Position sind, ist es an uns, Chancen zu geben und Wege zu öffnen, zu sehen, wo liegen die Stärken, zu fördern, Zuspruch zu geben, empathisch zu sein und Wachstum zu ermöglichen, persönlichen Wachstum. Und das ist das, was mir enorm Freude macht, zu sehen, wie sich da auch im Team Positionen verändern und was aufgebaut wird zusammen. Das ist das, was so richtig, richtig zufrieden und glücklich macht.
Ja. Ja, ich glaube, oder ganz wichtig ist, dass man sich auch fragt, will ich das wirklich oder nicht? Also, will ich eine Führungsposition? Man kann auch glücklich sein in ganz etwas anderem. Das ist auch wichtig. Also, es muss nicht jede irgendwie ihre Führung sein. Wenn man das will, ja. Und dann muss man noch die Chancen bekommen und die Leute haben, die einem vertrauen und dort sagen, du kannst das. Das ist schon auch sehr, sehr wichtig. Habe ich mir natürlich auch überlegt, will ich als Stadtpräsidentin kandidieren oder nicht? Frage natürlich auch das Umfeld, ja, traust du mir das zu? Oder? Ich selber muss natürlich auch mir überlegen, traue ich mir das zu und will ich das wirklich? Weil ja, es ist schon so, oder? Es geht viel Zeit. Nachher ist man quasi Stadtpräsidentin. Das ist nicht 9 to 5. Und das muss man einfach auch wissen. Genau, und das muss man wollen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist eben auch, jetzt auch in meinem Job, aber ich denke auch einfach generell in Führungsjobs, dass man die Leute gerne hat. Also man muss gerne mit Leuten zusammenarbeiten. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also eben auch, dass man gerne im Team arbeitet, dass man zusammenarbeitet. Aber auch, dass man sich selber immer wieder hinterfragt. Und sagt, ja, ich bin auch nicht unfehlbar. Ich mache auch Fehler. Man muss auch kritikfähig sein. Und was mir aber ganz wichtig ist, dass ich am Abend nachher wirklich in den Spiegel schaue und sage, ich bin mit mir zufrieden. Und das bin ich oft, nicht immer.
Okay, alles klar.
Gleich bezüglich Gleichstellung, man könnte ja auch ein bisschen nachhelfen. Ich tue jetzt da mal ein Zitat einblenden, das ist von Ihnen, Nina Zimmer. Man könnte nachhelfen, indem man eine Quote einführt. Sie haben dazu gesagt, Frau Zimmer, Sie sind da nicht prinzipiell dagegen, aber so eine Quote, die müsste breiter gefasst werden. Können Sie da noch mal sagen, was Sie mit dem gemeint haben?
Das ist eine spezifische Frage gewesen auf, soll es eine Quote geben im Programm? Mhm. Und soll Förderung in Zukunft geknüpft werden an eine Quote? Das heißt, die Subventionen oder Stiftungsgelder, die Kulturhäuser erhalten, sollen die mit so einer Auflage kommen? Da war die Frage nach einer Quote für Frauen. Da habe ich gesagt, das wird dann irgendwann zu eng. Wir, in der Kultur geht es auf jeden Fall um Vielfalt. Wir müssen breiter denken als eine Frauenquote. Wir müssen gucken, gibt es nicht andere Formen von Diversität, die auch wichtig sind, die wir mitdenken müssen im Programm. Und da stehe ich nach wie vor sehr dahinter, dass wir müssen gucken, dass wir Gesellschaft auch abbilden in ihrer ganzen Vielfalt. Und da gibt es noch ein paar Kriterien mehr.
Sie haben zu dem Mann auch noch gesagt, wir wissen heute, wie schwierig es ist, Frau sein überhaupt zu definieren. Mhm. Darf ich mal eine Definition hören?
Ich glaube, da bin ich auch nicht die Fachperson dafür. Ich glaube, man kann mal als Arbeitshypothese sagen, wen man als Frau liest, kann man als Frau ansprechen.
Und gleich, es ist ein riesen Thema, oder? Das binäre Geschlechtermodell wird heutzutage viel diskutiert, viel kritisiert. Also binär meint, man geht davon aus, es gibt nur Männer und Frauen. Es gibt Leute, die sagen, hey, da gibt es doch eigentlich viel mehr. Ich sage jetzt spezifisch, auch viele Männer sagen heutzutage, das geht mir eigentlich zu weit. Also können Sie das verstehen, dass es da gewissen zu weit geht mit diesen Geschlechtermodellen, die sich öffnen sollen?
ich kann verstehen, dass es für irgendwann für irgendwen anstrengend wird, aber auch der muss verstehen, dass es für andere auf der anderen Seite der Debatte auch anstrengend sein kann. Und ich glaube, unser Job ist, dass wir zusammenkommen in diesen Fragen und dass wir noch Common Ground finden.
Man muss das Ganze ja auch in einem größeren Kontext sehen, eben wenn man auf die Welt schaut, auf die USA schaut. Dort passiert zum Beispiel momentan, dass gewisse Unternehmen oder verschiedene Unternehmen ihre Massnahmen zum Diversität fördern, die wieder verabschieden, sagen, das brauchen wir jetzt gleich nicht oder sich ganz von denen abwenden. Wie erklären Sie sich die Kehrtwende, die man da momentan beobachten kann?
Wie erkläre ich mir die Kehrtwende? Also, da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ich glaube, in die Debatte in den USA spitzt sich oft sehr schnell sehr zu und dann dreht es aber auch gerade um 180 Grad. Ich war vor ein paar Wochen in den USA, habe mit den Kolleginnen und Kollegen in den Museen sprechen können und während sozusagen Vollgas programmiert wurde nach bestimmten Kriterien und dass nur alle Boxen gecheckt sind, gibt es jetzt einen Vollstopp und jetzt werden die Programme gestoppt und jetzt wird gerade totaler Umkehrschub gegeben. Und da schauen wir von Europa aus schon ein bisschen erstaunt drauf, auch mit welcher Schnelligkeit dann das Mäntelchen gewechselt wird. Ich glaube, wir müssen aber auch uns klar machen, was sind die Werte, die uns wichtig sind in der Kultur und nicht welche Boxen wollen wir checken, sondern für was wollen wir wirklich einstehen. Was bedeutet es, wenn wir sagen, wir wollen unsere Gesellschaft abbilden, so wie sie heute ist, in unserem Programm? Und wie können wir wirklich zusammenkommen in der Kultur, statt dass uns die Kultur spaltet?
Und Herrn Sie. Sie sagen zusammenkommen, haben Sie da auch irgendeinen Weg gefunden oder irgendeine Strategie, wo Sie noch ein bisschen mehr darauf setzen möchten in der nächsten Zeit, um auch mehr auf das Zusammenkommen hinschaffen, nicht auf das Auseinanderdriften?
Also ich glaube, das überlegen wir uns jeweils sehr genau, welche Art Begleitveranstaltungen braucht eine Ausstellung, wenn eine Ausstellung besondere Debatten auslöst, wie können wir dafür auch noch Formate kreieren, wie können wir da Gespräche organisieren, wie können wir aber auch antizipieren, was braucht es für eine Art Vermittlung und das versuchen wir eigentlich immer wieder maßzuschneidern, um genau das zu sein, relevant für die Themen, die wir programmieren.
Ich bin gerade im Zitatmodus, Frau Kreuth, ich habe da von Ihnen auch noch eins eingeblendet. Sie haben das gesagt im Rahmen von einem Interview, das wir geführt haben Anfang Jahr. Es haben sich viele Frauen bei Ihnen gemeldet, die das toll finden, dass erstmals eine Stadtpräsidentin in Bern da ist. Haben sich dann auch Männer gemeldet?
Selbstverständlich haben sich auch Männer gemeldet und zum Teil auch Blumensträuße vorbeigebracht, die sich auch sehr, sehr gefreut haben darüber. Ja, ich muss sagen, die Resonanz war wirklich gross gewesen und schön war auch, dass die Leute wirklich mein Plakat, das ich hatte, das grafische Plakat, dass sie mit dem haben basteln und mir das so vorbeigebracht. Also ganz viele es sind sicher ein paar, die nicht so Freude hatten, aber es waren vor allem Stimmen, die mir begegnet sind, die Freude hatten, dass nach 833 Jahren jetzt doch einmal eine Frau an der Spitze der Stadt steht. Genau.
Und habe ich das richtig verstanden? Also Leute haben ein Plakat von Ihnen bastelt.
Also wir haben ja das Claude-Kuhn-Plakat genau, und die haben nachher wirklich dort Kleider angefangen basteln und so haben wir das vorbeigebracht. Das hat mich sehr gerührt, ja.
Also das finden Sie toll, nicht fast schon ein bisschen zu viel, oder?
Nein, ich glaube, das war sehr kreativ gewesen und ich glaube, sie hat sich wirklich mit dem mal auseinandergesetzt. Ich habe es gut gefunden. Ja.
Wir haben vorhin eben die Weltlage angesprochen. Eben schauen wir in die USA, aber auch in andere Länder, ist ja eher ein eine gegenteilige Situation wie jetzt hier in Bern. Also eher viele Herren, jüngst zum Beispiel Donald Trump, der jetzt auch gewählt worden ist, der lieber zurück möchte zu klassischeren, traditionellen Mustern. Wie nehmen Sie das Klima hier in der Schweiz wahr? Also,
Ja, also die SP hat wahren Boost gehabt durch das. Also wir haben recht viel mehr Mitglieder in der Partei auch, weil es, glaub, viele Leute finden, hey, nein, aber so wollen wir es denn nicht haben in der Schweiz. Und sich wirklich auch sehr, sehr engagieren. Sehr engagierte Leute auch. Jetzt für die Partei ist es, wir haben wirklich Mitgliederzuwachs können erleben. Aber was ich schon feststelle, ist in der Politik schon auch, dass wir zunehmend schon ohne Polarisierung haben. Also es ist schon auch, es ist härter geworden in den Debatten. Es ist auch nicht mehr so, was ich eben schon sehr schätze, wenn man mal zusammen einen Kompromiss machen kann. Oder wenn man auch einfach zusammen schaut, oder was ist eigentlich das Einende und nicht unbedingt, was ist das Trennende. Und das geht schon manchmal verloren, dass man einfach so verharrt auf Maximalforderungen oder Positionen. Und das bringt aus meiner Sicht natürlich das ist gut, wenn man das debattiert, aber irgendwann muss man ja da mal einen Schritt aufeinander zugehen und eine Lösung finden. Und das wird schon, ist zunehmend schwieriger. Also die Polarisierung, das stelle ich schon auch fest, auch in der Schweiz und in unserer Gesellschaft.
Sie sagen, Polarisierung, etwas anderes sind auch die sozialen Medien. Aber dort kann sich sehr schnell irgendein Diskurs aufkochen. Wir haben das auch beobachtet Anfang Jahr. Es hat einen Shitstorm gegen die grüne Nationalrätin Merit Schneider, die eben gesagt hat, sie sei für mehr Regulierung in den sozialen Medien. Wie ist das? Haben Sie das Gefühl, Politikerinnen, jetzt bewusst innen, werden auch mehr in so Shitstorms reingezogen wie jetzt die Männer? Oder ist das Zufall, dass es da in den jüngsten Beispielen eher zum Frauen gegangen ist?
Also ich glaube eben die Shitstorms, die sehr oft sehr heftig waren wie ein Gewitter, aber nachher auch wieder mal vorbei sind, die haben glaube ich einfach allgemein zugenommen. Oder es ist halt auch einfach, sehr oft auch in der Anonymität natürlich zu kritisieren. Das ist anders, wenn man miteinander redet und einander kritisiert und dabei einander muss in die Augen schauen, oder dass man mit dem Namen muss herstehen. Und ich glaube, das hat schon einiges verändert und hat auch die Hemmschwelle für solche Sachen zu machen deutlich abgesenkt. Ja. Und ich finde das sehr schade. Und eben, das kann wirklich sehr, sehr schädlich sein. Auch für die Leute. Also ich bin ja noch Psychotherapeutin, Psychologin, ursprünglich von Beruf. Und ich weiss auch, was das machen kann mit einem. Oder? Also wenn man Hass-Posts muss erleben in der eigenen Person und natürlich auch in einem Ausmaß. Das kann psychisch einen enormen Druck auslösen. Aber das ist natürlich bei Frauen so, aber auch bei Männern. Also ich finde auch, dass das überall, also generell, sehr stark zugenommen hat, dass man eben wirklich sehr schnell gibt so einen Post rausjagt. Und ich sage immer, also ich mache das nicht. Also ich probiere wirklich immer dreimal zu überlegen, bevor dass ich nachher etwas wirklich rauslasse.
Frau Häuptle, noch zu Ihnen, wie ist das im Fußball? Also gibt es da auch Männer, die sich jetzt irgendwie aufregen auf Frauen, die bekommen immer mehr Aufmerksamkeit. Gibt es da kritische Stimmen? Haben Sie etwas gehört?
Ich habe keine Social Media mehr. Ich lese lieber ein gutes Buch.
Ja.
Ich habe schon gelernt, halt auch mich ein bisschen zu schützen oder abzugrenzen. Und habe sehr gerne den Dialog, einen gehaltvollen Dialog, der sehr kritisch auch darf sein in meinen Augen. Aber auch einfach auf einem gewissen Niveau. Ich habe gerade jetzt studiert, Stereotypen. Vielfach, glaube ich, ist es ja auch, aber auch natürlich, dass man die bildet. Also wir haben einfach auch in uns so, dass man schnell so Stereotype kreiert. Das ist, glaube ich, einfach so eine Abstraktion von der Realität, oder, wo, glaube ich, jeder von uns macht. Also es wäre, glaube ich, gelogen, wenn man würde sagen, wir machen das nicht auch in unserem Alltag. Ich glaube, es gibt einfach einen Unterschied nachher auch, aber Stereotype, bevor man ein Vorurteil bildet, kann man aber seine Gedanken auch nochmal prüfen. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Ich habe mal gelernt in einer Ausbildung, dass es so einen einen Gedankenlift gibt. Das heisst, bevor du dich äußerst, gibt es so die Millisekunden, wo du nochmal kannst darüber nachdenken kannst, was du jetzt genau rauslässt. Und ich glaube, manchmal sollten wir einfach dort nochmal uns reflektieren und vielleicht überlegen, in welchem Stock wollen wir jetzt aussteigen im Urteil. Nicht Stereotyp, das ist automatisch gebildet, aber wie wollen wir wirklich uns positionieren dazu? Ich glaube, das ist viel wichtiger, Haltung zu kreieren. Ja.
Also apropos Stereotype, ich habe da ein Zitat auch von Ihnen dabei. Manche schauen auch bewusst den Frauen beim Fußball zu, weil sie gewisse Dinge bei den Männern stören. Also jetzt nimmt mich natürlich Wunder, von was für Dinge Sie da genau redet.
Haben die das geschrieben? Oder?
Ja, das ist unser Interview.
Nein, ich glaube, wir kommen wieder auf die Werteschiene zurück. Ich glaube, immer wieder Identifikation, Werte, dass es wichtig ist, dass man einfach sich mit den Akteuren auf dem Platz identifizieren, dass man nicht das Gefühl hat, die sind auf einer anderen Welt unterwegs, kommen mit dem Privatchat und verhalten sich anders als wir oder die Normalbevölkerung. Ich glaube, es hat schon viel mit dieser Werteschiene zu tun. Ich sage immer meiner Mannschaft, wir können das Spiel verlieren, aber unsere Werte können wir nie verlieren. Mhm. Das ist ein Grundsatz. Mhm. Ja.
Sind Sie als Fußballerin, Fußballtrainerin auch schon mit irgendwelchen Stereotypen konfrontiert worden, wo Sie gedacht haben, jetzt so eine Frage oder so ein Urteil? Oder?
Ja, sicherlich, pausenlos. Also häufig ist auch, wenn ich irgendwo muss meinen Beruf angehen muss und Fußball, ich bin diplomierte, eidgenössisch, also nach Basel ist eine Berufsgattung Fußballtrainerin. Aber häufig sagen sie, also könnt ihr bitte eben noch euren Beruf angeben, wenn euer so
frisch
und das ärgert Sie denn?
Nein, das bringt mich zum Schmunzeln, oder? Und,
Gut, wir schauen uns noch ein Bild an von Ihnen, Frau Häupter. Da sind Sie am Trainieren in Ghana, im vollen Einsatz. Wir haben es schon gehört, Sie sind eben nicht da, wenn die EM in der Schweiz ist. Sie sind dann am Coachen für den Afrika Cup. Jetzt nimmt mich noch Wunder, wenn jetzt eine Anfrage kommt, zum Schweizer Nazi von den Frauen trainieren. Würden Sie sofort sagen, ja, ich bin dabei?
Jetzt steigen Sie noch ins Transfer-Business ein. Nein, ich bin, glaube ich, immer gut beraten gewesen, oder einfach sehr fest im Hier und Jetzt versuchen, bei mir zu sein, in der Balance zu sein und einfach, die Tätigkeit ist so allumfassend. Das war noch gar nicht, jetzt bin ich in Sambia eine neue Mission kreiert mit dieser Mannschaft. Du bist auch verbunden mit diesen Menschen. Es ist nicht einfach so, dass du mal kannst sagen, so jetzt gehe ich, also ich kann es schon machen, aber es ist nicht meine Einstellung oder Haltung, sondern wenn wir etwas zusammen bauen, dann ist das mal, in Ghana bin ich jetzt 3 Jahre gewesen, für U19 hatte ich 5 Jahre gehabt. Ich plane schon immer oder baue Mittel, ich bin eine Entwicklerin, tue eigentlich nicht so Feuerwehrlöscher sein, oder das ist nicht so meine Aufgabe. Und darum bin ich einfach im Hier und Jetzt. Wir haben, arbeiten mit den besten Spielerinnen der Welt zusammen, wir können Afrika Cup, Olympia, WM, uns qualifizieren. Also ich wüsste nicht, wo ich momentan woanders will sein.
Okay, das ist eine sehr diplomatische Antwort. Wie eine Politikerin würde antworten, wir nehmen es zur Kenntnis.
Schweizerin, oder?
Genau. Jetzt haben wir noch mal ein Bild, das ich gerne zeigen möchte. Das ist die EM der Männer 2008. Da war Bern quasi orange gewesen, wegen den niederländischen Fans. Was denken Sie, Frau Kreuz? Es sind ja niederländische Wurzeln. Wird es jetzt dieses Jahr wieder ähnlich werden?
Also es wird nicht orange werden, weil die Holländerinnen oder die Niederländerinnen ja nicht in Bern spielen. Aber wer auch schon über die Kornhausbrücke gelaufen ist, also das kann man im Moment nicht, weil es eine Baustelle ist, aber da ist ja auch ein oranges Schild mit Kornhausbrücke. Also das tut noch an die guten Zeiten erinnern. Und ich muss sagen, also ich habe dann in der Altstadt gewohnt und als ich gesehen habe, wie da die Fans eben über die Kornhausbrücke sind gelaufen, da habe ich wirklich gerade alles vergessen, bin aus dem Haus gerannt und bin einfach mitgefesten. Oder? Und mein Mann ist nachher zurück und hat gesagt, hey, die Tür und alles hast du offen gelassen, bist einfach mitgegangen. Oder? Und es war so ein Fest, das war so eine wahnsinnig gute Stimmung. Und es waren unglaublich viele Leute da. Aber es war auch recht friedlich. Also man hat wenig irgendwie Gewalt oder so gehabt. Es war einfach eine unglaubliche Stimmung. Also ich denke, sehr gerne an die Euro zurück. Ja.
Und jetzt bei der EM 2025, was wäre für Sie ein gelungenes Fest? Also soll es eben ein riesen Volksfest sein? Sollen wir über die sportlichen Höhepunkte reden? Soll es den Fußball der Frauen voranbringen? Was wäre für Sie so das Ideal?
Also am besten alles zusammen, oder? Also klar, es wird wahrscheinlich das grösste Frauensport-Event sein, das in der Schweiz je stattgefunden hat. Also, es ist ein grosses Event, das wir in der Schweiz machen. Ich hoffe natürlich auf ganz viele Emotionen. Ich hoffe aber auch auf coole Begegnungen. Aber natürlich auch auf gute Spiele. Und das werden wir auf alle Fälle haben. Aber sicher auch, dass es so den Boost gibt, nachher auch für den Frauenfußball, dass man das auch viel mehr auch noch wahrnimmt, wie gut dass die Spielerinnen und Spieler einfach auch spielen. Es ist richtig attraktiv zuzuschauen. Und ich hoffe, dass das noch ganz viele Leute wirklich auch wahrnehmen und dann auch nachher noch mehr die Matches gehen schauen, auch wenn es eben irgendwie IB gegen die FCZ ist oder was auch immer. Und eben nicht nur 480.
Sehr gut. Und jetzt müssen Sie noch Farbe bekennen. Was passiert, wenn jetzt die Niederlande gegen die Schweiz spielt? Kommen Sie dann in einen Clinch hinein?
Ja, da komme ich natürlich in einen totalen Clinch hinein. Genau, also da drücke ich natürlich beide Teams. Also da kann ich eigentlich relativ relaxed sein, weil da wird eine von meinen Lieblingsmannschaften wird gewinnen.
Okay, sehr gut. Frau Zimmer, Sie sind vielleicht nicht Fußballfan von der ersten Stunde, aber gibt es so ein Match, wo Sie sagen, okay, das muss ich sehen, wenn die zwei Mannschaften aufeinandertreffen, das ist es?
Ich warte, dass mich jemand mitnimmt. Das ich gerne.
Also Nina, ich nehme die mit.
Ja!
Abgemacht.
Okay. Danke.
Also Ihnen ist egal, wer das spielt, hauptsächlich sind die richtigen Leute um Sie herum. Das ist...
Würde ich so sehen, genau.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt kommen wir eigentlich schon zu unserer grossen Abschlussfrage. Auf welches Team tippen Sie? Wer wird die EM gewinnen? Frau Kreuth, fangen Sie vielleicht gerade an?
Ja, ich hoffe natürlich, dass die Schweiz gewinnt. Aber ich denke, Portugal, Spanien, Deutschland sind natürlich auch sehr, sehr gut. Und nicht zu vergessen natürlich die Niederländerinnen. Aber ich hoffe natürlich schon auf einen Sieg von der Schweizerin.
Okay, alles klar. Frau Zimmer, bei Ihnen?
Dann sage ich Niederlande.
Sie sind ja deutsche Wurzeln, das ist für Sie, das deutsche Team ist Ihnen gleich.
Ist sicherlich auch ein gutes Team.
Alles klar. Frau Häuptli, Sie als Expertin, auf wer tippen Sie?
Ist Sambia auch dabei?
An der EM wird ein bisschen schwierig.
Ist ein bisschen schwierig.
Ja, als Fußballtrainer ist es ja so, wenn man an ein Turnier geht und zum Beispiel 16 Mannschaften nehmen teil, dann gehen 15 einfach wieder heim. Oder? Das ist die Realität. Aber als Trainerin ist mir ja dann immer in dem Glauben, wir sind es nicht. Und ich als Schweizerin sage darum natürlich Schweiz.
Okay, sehr gut. Danke vielmals. Jetzt wäre schon Zeit für Fragen aus dem Publikum. Gibt es von Ihnen Leute, die gerne unseren drei Gästen möchten eine bestimmte Frage stellen? Wir haben ein Mikrofon, also Sie könnten sich einfach melden und dann das fragen, was Sie schon immer haben wollen wissen. Wir haben hier eine Frage in der dritten Reihe vom Herrn im schwarzen Pulli.
Ich, Christoph Buri, ich hatte eine Frage an Maike Kruid. Er hat vorhin gesagt, es gibt jetzt einen Felder außerhalb von Städten und Campus zum Schutten. Und das Platz, oder gibt den Platz in der Stadt für neue Sachen. Es gibt so Oasen in der Stadt, das eine ist KWD, da habe ich mich lange darum gekümmert und das kommt, glaube ich, jetzt gut. Mhm. Und das andere ist der Breitsch, dort habe ich zwei Kinder gehabt, die sie schulten. Und das ist doch nicht irgendwie ein Plan, dass der Breitsch sollte etwas anderes werden als ein Fußballplatz?
Also, wir werden sicher jetzt nicht Fußballfelder, die jetzt sie irgendwie auflösen. Wir müssen mehr machen und sicher nicht irgendwie die verlagern. Also wir haben einfach zu wenig. Wir haben zu wenig Rasenfelder. Wir müssen mehr machen in der Stadt Bern und sicher nicht irgendwelche abbauen, die jetzt schon sind. Vielleicht müssen wir sie mal sanieren. Das ist eine Möglichkeit, ja.
Bitte eine gute Antwort. Bitte darum ein grosses Herz zu haben für den Breitsch.
Absolut, absolut, das habe ich.
Sehr gut. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, hier nochmal eine Frage, weiter hinten.
Merci, Cortez Nadine. Ich konnte Billett ergattern für die EM und war doch recht erstaunt, wie günstig die Preise waren. Also da zahlt man im Westside für einen Kinoeintritt fast mehr, als wenn man einen EM-Match schaut. Ich weiß nicht, ob ihr eine Antwort habt, aber wie sind die Preise zustande gekommen? Also jetzt die einen Billets waren, ich glaube, 20, maximum 25 Franken für ein Spiel. Ist dann vielleicht das Gefühl da, dass man mit einem höheren Betrag, als man die Bille nicht hat können verkaufen?
Ist die Frage an mich gerichtet?
An alle.
grundsätzlich ist aber mal der Gedanke, eben, dass es ein EM fürs Volk ist, dass sie alle sollten können partizipieren, vor allem in meinem Empfinden auch viele Familien mit Kindern. Und das ist auch nicht immer einfach mit dem Budget, glaube ich, und nachher 4-5 Billett im Herrensegment ist das schnell ein paar hundert Franken. Von dem her finde ich das eigentlich schön. Ist es erschwinglich für jeden Mann, jede Frau in dieser Stadt. Ich glaube auch, so wenn ich das von der UEFA höre, ist es sicherlich auch so, grundsätzlich ist es nicht, dass die Einnahmen aus den Stadien jetzt wahnsinnig eine Tragweite haben finanziell, sondern der hauptfinanzielle Einkommen wird über TV-Gelder generiert. Und ich finde es lässig, dass sie dann sagen, ja, dann machen wir lieber tiefe Preise und einfach alle, jede Familie, alle Kinder können sich das leisten. Von dem her finde ich das persönlich gut.
Frau Kreutz, Sie möchten noch etwas sagen?
Ja, also, es ist schon so, oder? Also ich finde so, oder Niederschwelligkeit ist wichtig, oder? Dass wirklich auch Leute mit ein einem schmaleren Portemonnaie sich das so können leisten und an die Spiele gehen können, das finde ich ganz wichtig. Aber oder wenn ich jetzt schaue, IB, wenn ich in ein IB-Frauenmatch gehe, dann zahle ich 10 Franken. Oder? Und wenn ich sonst an ein Match gehe, ist es natürlich das Vielfache. Das ist schon immer noch ein riesen Unterschied. Und das ist schon nicht ganz immer erklärbar.
Gut, danke. Gibt es sonst noch jemanden, der sich gerne melden möchte? Wir nehmen mal jemanden von dieser Seite. Gerade nicht ein Mikrofon.
Ellen Bernhard. Ich habe eine Frage an Frau Häuptle. Wann werden Sie Nachfolgerin von Murat Yakin? Eigentlich auch eine Frage an alle drei da oben. Wo sehen Sie für sich selber denn das Ende der Fahnenstange? Also Stadtpräsidentin, reicht Ihnen das, Frau Kreuth? Oder wäre Bundesrat auch etwas für Sie? Und so weiter.
Was du anfangen?
Der erste Steigpass ist zu mir wieder Transfermarkt 2.0, glaube ich. Grundsätzlich geht es für mich nicht immer höher, weiter, schneller. Aber es ist sicher eine attraktive Aufgabe, Nationaltrainer sein, von den Herren in der Schweiz. Ich kann euch das Nummer von Dominique Blanc geben, vom Präsidenten. Das tut ihr mal immer. Ich bin gespannt, was er sagt.
Ja, also ich kann kurz antworten. Ich bin jetzt bald 3 Monate im Amt als Stadtpräsidentin. Also ich gehe sehr gerne zur Arbeit, ich mache das wirklich sehr gerne und will das natürlich auch weiterführen. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass wir im Gemeinderat doch eine bessere Stimmung haben, zum Beispiel als im Moment im Bundesrat.
Messi, haben wir weitere Karrierevorschläge oder sonst Fragen? Ich sehe gerade dort eine Hand, die erhoben ist, ganz weit hinten auf der rechten Seite oder links von mir aus gesehen.
Martin Kromacher von Bern. Ich habe eine Frage zum Führungsverständnis. Wir haben gehört von der Frau Zimmer, dass Frauen und Männer, wenn sie sich modern führen wollen, eigentlich keinen grossen Unterschied spüren. Aber wir haben ja auch 2000 Jahre lang Patriarchat hinter uns, noch nicht ganz, aber vielleicht fast. Und wir haben immer noch patriarchalere Strukturen. Müssen Frauen, wenn sie ganz auf den Weg auch Ellbogen führen und ausstrecken? Muss man zum Beispiel das auch mit Frau Kreuz so interpretieren, dass ihr Vorgänger schon nicht so glücklich war, als er musste aufhören? Und ich dann auch ein bisschen gemotzt, sage ich, ist das auch ein bisschen Ellbogen? Oder gibt es doch einen anderen Weg, wie man Führung machen kann. Muss man nicht irgendjemanden ins Enkel stellen, muss man nicht Leute entlassen, muss man nicht harte Entscheidungen treffen. Haben vielleicht doch Frauen eine Chance, auch anders zu führen, als wir das vor 2000 Jahren Mannenführung gewöhnt sind.
Ich starte mal. Also ich glaube, da ist ein Missverständnis noch in Ihrer Frage drin. Kollegial führen heißt nicht, nicht manchmal harte Entscheidungen zu treffen. Und kollegial zu führen heißt nicht, niemals jemanden zu entlassen. Es heißt, wie stütze ich meine Entscheide gemeinsam mit dem Team ab, wie entwickle ich Entscheide gemeinsam und wie kann ich sie herleiten und wie kann ich anders hinstehen für einen Entscheid, wenn ich den nicht ganz alleine in meiner großartigen Herrlichkeit getroffen habe. Darum geht's. Und es kommt jetzt ein bisschen auf die Generation drauf an. Ich bin die Generation, wo ich sehr oft noch die erste Frau irgendwo war. Ich kann mich an Meetings erinnern, wo ich reingekommen bin und ich war mit 40 Männern die einzige Frau. Und dann wurde ich gefragt, Sie sind bestimmt die Assistentin. Und so, das sind so Erfahrungen, die hat man, wenn man heute 23 ist, nicht mehr, weil Teams gemischter sind heute. Also das sind jetzt auch Erfahrungen, die auch aus einer anderen Zeit zum Teil noch kommen. Ich hatte neulich mal wieder ein Meeting mit 11 Männern, das war eine Geschäftsleitungstreffen und ich war so, wow, Geschäftsleitung sind tatsächlich noch 11 Männer, das gibt es noch so. Ne? Aber das ist wirklich selten geworden und das heißt, also bei mir kann ich noch sagen, der größte Unterschied war eigentlich das kulturelle Umfeld. Ich habe angefangen in Deutschland, ich war lange in den USA, ich war dann in Asien, ich habe in Japan und in Korea gearbeitet. Der Unterschied, wie ich zu einem Entscheid komme, ist maximal kulturell auch. Mhm. Und das hat mir auch sehr geholfen, mich in der Schweiz einzufügen, weil ich nicht davon ausgegangen bin, ich habe den einen Style und so muss es gehen, sondern man muss erst mal lernen, wie kommuniziert man in einem bestimmten Umfeld. Und ich glaube, so Sachen kommen dazu und selbstverständlich kommt dazu, wie Frauenrollen definiert sind. Aber da können wir alle auch Beiträge zu leisten in der Art, wie wir dann wieder unsere Rollen ausfüllen und wie wir wiederum Kommunikation ermöglichen.
Sehr gut. Merci vielmals, das wäre ein schönes Schlusswort, außer es gäbe noch eine ganz dringende Frage. Nein? Also, dann merci vielmals fürs Teilnehmen. Wir haben noch dass Sie wissen, am 6. Mai gibt es das nächste Bund im Gespräch mit dem Bundesrat Beat Jahns, wieder mal ein Mann zur Abwechslung. Es geht um Sorgen wegen der Migration, Umbruch in Europa. Wie positioniert sich der Bundesrat in dieser schwierigen Lage? Und moderiert wird es werden das Gespräch von der Chefin vom Bundeshausteam bei Tamedia, das ist Larissa Rinn. Merci vielmals.